Er ist der höchste Repräsentant der evangelischen Christen in Deutschland. Er ist auch der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland. Und am 3. September feiert er seinen 65. Geburtstag. Und ich freue mich sehr, dass es möglich ist, nun mit ihm hier im Düsseldorfer Büro zu sitzen und ein ausführliches Interview führen zu dürfen. Es ist der Ratsvorsitzende EKD, Nikolaus Schneider. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Das ist nun eine Aufzeichnung des Interviews, ein paar Tage vor dem halbrunden Geburtstag. Wie werden Sie Ihren Geburtstag denn begehen?
Am Geburtstag selber will ich ausschlafen und dann mit meiner Frau in aller Ruhe nach Düsseldorf fahren. Und dann werde ich abends mit meiner Frau was zusammen machen. Und das wird also dann sehr stark familiär orientiert sein. Danach macht die Landeskirche noch was, das ist der Dienstag. Und dann mache ich noch etwas für Freundeskreis, Verwandtenkreis. Das wird dann am Samstag, den 8. sein.
Geboren sind Sie 1947 in Duisburg. Also auch von Ihrem Geburtsort her gehören Sie damit zum Gebiet der evangelischen Kirche im Rheinland. Was sind Sie denn nun eher, Rheinländer oder Ruhrpottler oder beides?
Also die wesentliche Prägung ist wirklich Ruhrgebiet, das ist klar. Aber die kirchliche Sozialisation ist dann schon stark von der gesamten rheinischen Kirche geprägt, zu der ja dann auch der Südrhein gehört. Und das ist dann schon noch eine etwas andere Prägung als das Ruhrgebiet alleine.
65 Jahre ist ja in vielen Bereichen eigentlich der Zeitpunkt, wo man das Rentenalter erreicht und in den Ruhestand gehen darf. Jetzt haben Sie noch Aufgaben, für die Sie länger gewählt sind. Sie haben noch das Amt des Präses der evangelischen Kirche im Rheinland bis zum nächsten Jahr und sogar noch bis Ende 2015 sind Sie Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Denkt man trotzdem an so einem Tag schon mal so langsam ans Aufhören?
Es wird sich für mich vieles verändern. Ich bin dann eben nicht mehr Präses dieser Kirche. Das ist meine wesentliche, wichtigste Aufgabe. Der Ratsvorsitz bei der EKD ist ein Ehrenamt. Und ich werde dieses Ehrenamt dann als Pensionär wahrnehmen. Also da ändert sich schon was und ich bin auch wild entschlossen, es dann so wahrzunehmen, dass auch Lücken bleiben und die EKD nicht einfach auf alles dann zugreifen kann. Das ist schon eine deutliche Veränderung. Aber ich bin auch nach wie vor in sehr verantwortlichen Positionen und nehme wichtige Gespräche wahr, wichtige Termine wahr. Das bedeutet, also das ist ein sehr abgefederter Übergang in den Ruhestand. Und der Gedanke, was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit? Räume ich den Keller auf oder den Dachboden oder wie auch immer? Solche Gedanken kommen mir überhaupt nicht, weil ich einfach noch in der Mitte des Lebens der Kirche bin. Und wenn Sie so wollen, in der Kirche kann man gar nicht pensioniert werden. Bei Kirche sind wir immer. Wir leben auch immer als Kirche und das wird immer bleiben. Also die Art der Inanspruchnahme meiner Zeit, die wird anders werden. Aber Kirche bin ich nach wie vor.
Wenn Sie sagen, Sie wollen sich Lücken schaffen, wie wollen Sie die füllen? Gibt es da Zeit für bestimmte Hobbys?
Ich will die Zeit in der Tat dazu nutzen, um einige Dinge nochmal in Ruhe nachzudenken, zu lesen, mit meiner Frau und mit meinen Kindern und Enkelkindern zusammen zu sein. Und in der Tat, ich will auch meinen Körper wieder etwas stärker pflegen und mich dann auch etwas sportlich betätigen. Wie ich das dann genau organisiere, weiß ich noch nicht, aber das Thema steht wirklich an.
Und es sind immer weite Wege, wenn Sie nach Berlin ja auch oft müssen in Ihrer Funktion als Ratsvorsitzender. Dieses Amt haben Sie vor über 2 Jahren übernommen von Margot Käßmann, die zurückgetreten war. Damals sagten viele, jetzt muss es der Schneider machen. Der sei ein Gestalter mit Geschick und der besonderen Gabe, Konflikte im Stillen zu lösen. Aber wenn nötig, kann er auch unbequem werden. Wann werden Sie unbequem?
Also das müssen andere sagen. Aber wenn es um Themen geht, die etwa mit den Fragen der Gerechtigkeit zu tun haben, mit dem sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, damit auch, dass unser Glaube in der Öffentlichkeit deutlich zur Sprache gebracht werden muss, dann kann das auch schon mal bei mir sehr deutlich werden. Dann kann ich auch schon mal unbequem werden. Aber das dauert schon bei mir sehr lange. Ich suche nicht den Streit und die Auseinandersetzung, das kann man nicht sagen, sondern ich stelle mich dem, wenn ich es für unvermeidlich und für unverzichtbar halte.
Soziale Gerechtigkeit ist Ihr großes Thema, da kommen wir gleich noch zu. Als Verantwortlicher in der Kirche erleben Sie im Moment nicht gerade rosige Zeiten. Beide Kirchen in Deutschland geht es nicht unbedingt oder hatten schon bessere Zeiten. Evangelische und katholische Kirche haben mit Austrittszahlen zu kämpfen. Nachwuchs bleibt aus, Gottesdienst wird schlechter besucht. Wo sehen Sie Ihre Kirche in 20 Jahren?
In 20 Jahren wird unsere Kirche nach wie vor in der Mitte dieser Gesellschaft sein. Ich hoffe, dass sie in 20 Jahren auskunftsfähiger und sprachfähiger im Glauben ist. Dass mehr Menschen aus der Mitte unserer Gemeinden heraus Glauben erklären können, für den Glauben werben können, einladen können zu diesem Glauben und auch zur Mitgliedschaft in unserer Kirche. Im Übrigen sehe ich unsere Kirche weiter in der Nachfolge des Herrn Jesus. Und das ist das Wesentliche, was über die Kirche zu sagen ist. Ich hoffe auch, dass wir in 20 Jahren auch in ökumenischen Zusammenhängen ein Stückchen weiterkommen. Dass wir mehr Gemeinsamkeit im Alltag, im Kirchenjahr, im Leben der Gemeinden entwickeln können, sodass wir die Breite der Erfahrung, die wir miteinander machen können, dass wir diese Breite ausweiten können. Das ist meine Hoffnung.
Was würden Sie sich erhoffen an Gemeinsamkeiten, die dann vielleicht möglich sind, vielleicht konkret, auch zeichenhaft?
Ich sehe uns in der Situation, dass wir manches nur noch gemeinsam machen können, bis hin zur Frage, welche Räume, welche Gebäude haben wir. Dass wir in mancher Arbeit sie gemeinsam organisieren. Es gibt ja schon heute etwa bei den Sozialstationen, ökumenische Sozialstationen, dass dieses möglich ist. Ich hoffe aber auch, dass das gottesdienstliche Leben stärkere Gemeinsamkeiten erfahren wird, bis hin zu der Frage, dass wir auch Anteil nehmen können am Geheimnis unseres Herrn in der Feier von Eucharistie und Abendmahl, dass wir auch da weitere Wege gehen können.
Nun haben Sie angesprochen das gottesdienstliche Leben. Es scheint ja so, dass gerade der Bereich des Glaubens immer schwerer vermittelbar wird und dass es zunehmend eigentlich Menschen gibt, die scheinbar auch glücklich werden können ohne den Glauben. Wo, glauben Sie, muss Kirche da ansetzen, um diesen Glauben und das gottesdienstliche Leben auch wieder als existenziell vermitteln zu können? Oder brauchen wir das vielleicht gar nicht mehr?
In erster Linie muss man es bei uns selber merken, dass der Glaube für uns unverzichtbar ist, dass unsere Identität durch unseren Glauben bestimmt ist und dass wir ohne Glauben einfach nicht leben könnten. Paulus sagt das mal schön: Nicht, dass ich, Paulus, ihn, nämlich Christus, schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach, weil ich von ihm ergriffen bin. Also die Erfahrung des Ergriffenseins durch Christus, des Ergriffenseins durch den Glauben, dass wir diese Erfahrung so artikulieren, dass andere das verstehen und sich auch bei sich selber fragen, ist das was für mich? Oder wo mache ich Erfahrungen, die eigentlich auch so ergriffen sein durch den Glauben sind? Und wo muss ich zulassen, dass diese Erfahrung sich für mich dann auch lebensbildend, alltagsgestaltend auswirkt? Ich glaube, dass dieses die wesentlichen Fragen sind. Denn dass Christus der Herr der Welt ist und dass er mit seiner Kirche unterwegs ist, das steht ja nicht zur Debatte. Das ist so. Und dies aufzuzeigen und nachvollziehbar zu machen, das ist unsere Aufgabe. Und es gibt Zeiten, da ist das schwieriger und es gibt Zeiten, da ist das weniger schwer. Und wir müssen nun in unserer Zeit diese, unsere eigene Erfahrung vermitteln und plausibel machen. Das ist in der Tat eine große Herausforderung.
Sie waren Gemeindepfarrer in Duisburg und haben vielleicht auch damals schon in der Zeit vorgefunden, dass es nicht mehr so das Hineingeborenwerden in ein kirchliches Milieu ist. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie vielleicht?
Ja, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen ansprechbar sind. Ja. Und diese Ansprechbarkeit von Menschen hatte folgende Dimension. Erstens das Interesse an ihnen. Ich habe ganz viel besucht, bin auf die Leute zugegangen, habe ihnen zugehört, habe Anteil genommen an ihrem Alltag, an ihren Sorgen und Nöten, bis ja hin zu den großen Krisen, die es dann um das Krüppsche Hüttenwerk gegeben hat. Das führte bei vielen dazu, dass sie dann auch bei mir nachfragten und dass sie offen waren für Gespräche auch über den Glauben. Nicht auf hohem Abstraktionsniveau, aber bei der Frage lebenspraktisch. Was heißt das für mich auch in meinen Krisen, Sorgen und Nöten? Was heißt das für mich, wenn ich Krankheit begegne, wenn ich dem Tod begegne? Was wird aus mir? Wer bin ich eigentlich und wo komme ich eigentlich her? Die Fragen sind dann zu besprechen. Und die Grundvoraussetzung war, dass Menschen mir das Vertrauen entgegenbrachten, dass ich sie nicht irgendwie überreden will oder zu was hinlocken will, was sie gar nicht wollen, sondern dass sie mir abgenommen haben, dass ich es gut mit ihnen meine. Und wenn ich ihnen was sage, dass ich das auch sage aus Interesse an ihnen, an ihrem weiteren Weg, an ihrem Wohlergehen, an ihrem Wohl und Heil, an diesen Dimensionen. Und das, glaube ich, ist eine Grundkonstellation, die gilt immer.
Ihre Kirche befindet sich in der sogenannten Luther-Dekade. Sie feiern in diesen Jahren, wo wir auf den 500. Jahrestag der Reformation zugehen, den Reformator und sozusagen Gründer der evangelischen Kirche. Was würde Martin Luther den Christen in Deutschland in heutiger Zeit raten?
Oh, ich glaube, man müsste ihn dann erstmal selber fragen. Aber seine zentrale Frage war die Frage nach Gott. Ich denke, er würde uns als erstes sagen, diese Frage bleibt und pflanzt diese Frage auch in die Herzen der Menschen. Das Zweite, was er uns sagen würde, ist, und darin war er ja genial, redet so vom Glauben, dass sie es verstehen. Die einfachen Leute wie die Gebildeten. Aber wenn ihr so reden wollt, dann müsst ihr erstmal zuhören. Geht auf den Markt, geht in die Werkstatt, geht in die Studios, seid nah bei den Menschen und versteht sie und ihre Sprache, damit ihr die Sache des Glaubens auch wirklich vertreten könnt. Das Dritte, was er uns sagen würde, wäre sicher, sucht die Gemeinschaft mit den anderen Christinnen und Christen. Wir wollen unseren Glauben nicht gegeneinander leben, sondern miteinander. Und er hat ja genügend Polemik und Kampf und Auseinandersetzung gehabt. Ich bin sehr sicher, dass er sagen würde, also ihr müsst zu einem anderen Verhältnis zueinander kommen. Und er würde uns sicher ermutigen, auf dem ökumenischen Weg weiterzugehen.
Er steht hier in Ihrem Büro, ein kleiner Martin Luther, ja, in der Ecke. Sie wünschen sich ein gemeinsames Feiern des Reformationsjubiläums 2017 zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Ob es von katholischer Seite dazu kommt und wie, ist noch nicht klar. Können denn evangelische und katholische Christen überhaupt ein Ereignis gemeinsam feiern, das schließlich auch für ihre Trennung steht?
Ja, dieses Ereignis selber steht ja erstmal nicht für die Trennung. 1517 verbindet sich mit dem Thesenanschlag und dem Bemühen Martin Luthers, seine theologischen Erkenntnisse und seine Nöte und Sorgen mit seiner Kirche so weiter zu sagen, dass seine Kirche das annimmt und sich verändert. Das ist der ursprüngliche Ansatz von 1517. Dass es zu Trennungen kam, ist einer späteren Entwicklung geschuldet. Aber 1517 war was völlig anderes.
Wäre es auf diesem Hintergrund möglich, inwiefern vielleicht mit den Katholiken zusammen zu feiern?
Haben Sie ich finde, das müsste möglich sein, weil Martin Luther ja auf die Zentralität unseres Glaubens, auf die Zentralität Christi hingewiesen hat, auf die Bedeutung der Schrift. Das sind alles Dinge, die uns verbinden und nicht trennen. Heute. Weil Martin Luther darauf hingewiesen hat, dass unser Leben eine Umkehr sein muss. Eine Umkehr zu Christus, dass jeder Lebensweg neu sich danach zu fragen hat, wie folge ich Christus und was muss ich tun, wohin muss ich umkehren, um so zu ihm zu kommen. Das trennt uns heute nicht. Ich glaube, darin sind wir sehr einig. Und die Entdeckung dieser Dimensionen einer mittelalterlichen Kirche gegenüber, die ja nun wirklich sehr problematisch war, das finde ich, kann auch die katholische Kirche genauso feiern, wie wir es feiern können, wenn wir uns auf diese Inhalte fokussieren. Und das ist mein großer Wunsch, dass diese Konzentration auf die Inhalte, die mit Martin Luther gekommen, nochmal stark gemacht wurden. Die waren ja schon da, aber stark gemacht wurden. dass diese Konzentration uns auch ökumenisch weiterhilft und dass von daher von katholischer Seite 1517 auch gefeiert werden kann und nicht einfach nur irgendwie hingenommen wird. Und wissen Sie, 2015 feiern wir 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. 2 Jahre später Martin Luthers reformatorisches Reden und Handeln. Das kann man gut zusammenbringen. Denn für mich ist das Zweite Vatikanum eine wirklich geglückte Antwort auf die reformatorischen Anliegen Martin Luthers.
Mehr auf Martin Luthers Inhalte zu schauen, haben Sie gesagt. Wenn wir mal schauen, Sie haben eben angesprochen, das gemeinsame Abendmahl. Die katholische Kirche verweist darauf, dass es unterschiedliche Vorstellungen in der Theologie vom Abendmahl gibt, von der Eucharistie. Martin Luther glaubte an die Realpräsenz Christi im Abendmahl. In der evangelischen Kirche ist das unterschiedlich. Ist da vielleicht eine Möglichkeit, auch an die evangelische Kirche gesehen, sich wieder auf Martin Luther zu berufen?
Also die Realpräsenz wird auch durchaus von den Reformierten geglaubt. Johannes Calvin sprach von der geistlichen Speise und ging auch von der Präsenz Christi im Mahl aus. Es ist Zwingli gewesen, der gesagt hat, also das ist sozusagen ein Symbol. Die weit überwiegende Mehrheit geht von der Realpräsenz aus. Die Frage, wie Realpräsenz zustande kommt und wie sie gedacht werden kann, da gibt es in der Tat noch Unterschiede. Aber die Realpräsenz selber ist ein Feld großer Gemeinschaft und großen gemeinsamen Glaubens. Und angesichts dessen, dass wir sagen, das ist ein Geheimnis des Glaubens und das kann keiner am Ende genau wissen, wie das geht, angesichts dessen, meine ich, könnte die Gemeinsamkeit und Gemeinschaft im Abendmahl auch größer sein. Unsere römisch-katholischen Freunde sagen uns immer, im Abendmahl konstituiert sich unsere Kirche. Und aus diesem Grunde können wir nur Abendmahl mit denjenigen feiern, mit denen wir auch kirchlich so verbunden sind. Und ich immer werbe immer dafür und sage, im Abendmahl konstituiert sich unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und in der Folge dieser Gemeinschaft kann sich Kirche konstituieren, aber nie abseits davon. Und wenn wir hier diese Reihenfolge aufrechterhalten, dann müssten wir auch in den Fragen des Abendmahls ein Stückchen weiterkommen können.
In Bezug auf Martin Luther hat es eine Annäherung gegeben. Im letzten Jahr beim Papstbesuch gab es eine Begegnung zwischen dem Papst und Vertretern der evangelischen Kirche, auch Ihnen im Augustinerkloster in Erfurt, dem Ort, in dem Martin Luther als Mönch lebte. Die Bewertung dieses Treffens war damals unterschiedlich. Einige hofften sich mehr, andere sagten, es war doch eine besondere Geste. Wie schauen Sie denn knapp ein Jahr nach dem Papstbesuch nun darauf zurück?
Also ich will zunächst mal die Aspekte stark machen, die Wertschätzung des Papstes für Martin Luther zum Ausdruck bringen. Erstens mal die Tatsache, dass er überhaupt ins Augustinerkloster kam. Da war noch nie ein Papst. Also das spricht schon. Das Zweite ist, der Papst hat bei der Begegnung der Delegationen eine große Wertschätzung gegenüber Martin Luther zum Ausdruck gebracht. Und er hat auch gesagt, dass wir uns als Kirchen gegenseitig helfen müssen, auch im Glauben zu wachsen oder stärker im Gebet, in den Glauben hineinzukommen. Also das waren sehr brüderliche, sehr geschwisterliche Voten. Es gab danach den öffentlichen Gottesdienst, der auch in den Medien übertragen wurde. Dieser Gottesdienst hatte in der Tat einige unfreundliche Passagen.
Und was denken Sie konkret?
Da denke ich daran, dass der Papst sagte, er würde keine Gastgeschenke mitbringen und bezog das offensichtlich auf die Fragen der Eucharistie, wo wir uns fragten, stimmt der Begriff Gastgeschenk? Und was meint der Papst eigentlich, was unsere Erwartung ist? Wir gehen davon aus, dass Christus selber das Abendmahl konstituiert, dass er Geber und Gabe ist im Mahl, beides. Und insofern erwarten wir gar keine Gastgeschenke, sondern Christus schenkt sich. Das heißt, wir haben das Geschenk schon. Und kein Mensch, auch kein Papst, ist in der Situation, dass er das schenken könnte. Also das war schon so, dass es uns stark irritiert hat. Und das Zweite war der Gedanke, dass wir als Kirchen nicht miteinander verhandeln könnten, wie politische Parteien oder Staaten oder wer auch immer miteinander verhandelt. Und das hat uns insofern irritiert, dass wir uns fragten, wie sieht uns der Papst eigentlich? Wir sind doch keine politische Partei, sondern in Gesprächen ringen wir doch gemeinsam um das Verständnis unseres Glaubens, ringen wir doch gemeinsam um die Wahrheit unseres Glaubens. Das sind doch keine Verhandlungen, bei denen man dem einen oder anderen etwas abtrotzen kann im Sinne von, wer macht das bessere Geschäft, sondern wir sind doch gemeinsam unterwegs bei der Suche nach der Wahrheit des Glaubens. Das fand auch ich wirklich irritierend. Unterm Strich aber, sage ich, waren für mich die Zeichen der Gemeinschaft und die Zeichen der Wertschätzung sehr viel stärker als diese beiden irritierenden Dinge. Und insofern sage ich in der Rückschau, das war wirklich eine gute Begegnung zwischen uns.
Ihr katholisches Pendant im Rheinland ist der Erzbischof von Köln, Kardinal Meißner. Da gibt es auch immer wieder Berührungspunkte zwischen Ihnen in den ökumenischen Aufgaben hier. Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Kardinal?
Ich habe ein sehr belastbares, vertrauensvolles Verhältnis zu Kardinal Meißner. Und ich weiß ihn durchaus zu schätzen.
Gemeinsam richten Sie auch hier im Rheinland die Woche für das Leben aus. Im letzten Jahr gab es in der Vorbereitung auf diese Woche hin einen Konflikt zwischen den Kirchen in der Diskussion und Entscheidung in Deutschland zur Präimplantationsdiagnostik, PED. Die strikte Ablehnung der katholischen Kirche wurde in der EKD von vielen Gruppen unterstützt. Trotzdem eine gemeinsame Stimme gab es damals nicht. Und Sie haben sich damals auch für eine Lockerung des Lebensschutzes und für die PED ausgesprochen. Würden Sie das heute, ein Jahr später, wieder so tun?
Ich finde den Begriff Lockerung nicht angemessen. Wir sind nicht in der Situation, dass wir als Kirchen hier mit gesetzlichen Regelungen irgendetwas endgültig festschreiben könnten. Wir bewegen uns immer im Bereich des Vorletzten. Wir müssen Regelungen finden. Und wir haben als EKD eine Position eingenommen, die gesagt hat, wir respektieren diejenigen unter uns, die gab es auch im Rat und das haben wir auch formuliert, die sagen, hier kann es bei den Fragen der PID überhaupt keine Möglichkeit geben, solche Untersuchungen zu machen. Und wir haben gesagt, es gibt eine Gruppe und das wird von den anderen auch respektiert, die in seelsorgerlicher Verantwortung gegenüber bestimmten Ausweglosigkeiten verständnisvoll und seelsorgerlich mit diesen Menschen umgehen muss. Zum Beispiel, wenn ein Ehepaar sich ein Kind wünscht und immer wieder erlebt hat, die Mutter hat die Leibesfrucht verloren, aus offensichtlich genetischen Gründen. Dann nachzuschauen, ob das wirklich so ist und wie man ihr helfen kann, finde ich persönlich auch, ist etwas völlig anderes als all diese Dinge mit Designerbabys und Manipulationen und was man sonst sich alles vorstellen kann. Das wollen wir überhaupt nicht. Auch diejenigen, die gesagt haben, bei den PID-Fragen keine grundsätzliche Verweigerung, sondern unter bestimmten Bedingungen, wo diese Methode Menschen im Sinne von Leben hervorbringen, Leben ermöglichen, Elternschaft ermöglichen, wo diese Methode darauf bezogen helfen kann, sollten wir dieses ermöglichen. Also sehr eingeschränkt, sehr begrenzt, sodass die Übereinstimmung in den Positionen eigentlich immer noch riesengroß ist.
Aber es ging damals ja auch um eine Richtungsentscheidung und gerade auch um die Frage, was passiert bei der Regelung, die jetzt eingetreten ist. Da war immer wieder vom Dammbruch die Rede und jetzt ging es kürzlich um die Einführung des Bluttestes, weitere Tests, die quasi auch schon vor der Tür stehen aus Amerika, wo gesagt worden ist, ja, jetzt ist das Tor auf der vorgeburtlichen Diagnostik und jetzt bekommen wir es nicht mehr zu. Deswegen die Frage, würden Sie das heute genauso wieder tun?
Ja, aber da kann ich nur sagen, das Tor der vorgeburtlichen Diagnostik, das war schon länger auf. Und ich warne auch vor einer Haltung, die meint, mit theologischer Erkenntnis biologische, naturwissenschaftliche Erkenntnisse normieren zu können oder diese Wege endgültig festlegen, verbieten oder erlauben zu können. Vor einer solchen Haltung warne ich, die ist uns als Kirchen eigentlich nie gut bekommen. Da gab es schon mal einen Fall in der Geschichte der Kirche, der also von etwas peinlicher Prominenz wurde. Davor warne ich, sondern wir müssen immer die Frage stellen, wie gehen wir in Bezug auf den einzelnen Menschen und als Gesellschaft mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Erkenntnissen um? Das nur, finde ich, kann die Frage sein und sollte der Weg sein. Wir können Erkenntnisse nicht verbieten.
Heute im Domradio-Interview ist Präses Nikolaus Schneider, der am 3. September seinen 65. Geburtstag feiert. Der Ratsvorsitzende der EKD und Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Präses Schneider, Sie stammen aus Duisburg, haben dort 1966 Ihr Abitur gemacht. Anschließend ging es zum Studium der Evangelischen Theologie nach Göttingen und Münster. Wie kam es dazu, dass Sie Evangelische Theologie studieren wollten?
Ja, also angefangen habe ich in Wuppertal und dann kam Göttingen und Münster. Ja, es war sozusagen ein Ruf von außen. Ich war in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert, ich habe Kindergottesdienst gemacht. Ich komme aus einer unkirchlichen und man muss auch sagen zum Teil unchristlichen Familie, sodass dieser Weg mir nun an der Wiege wahrlich nicht gesungen wurde. Aber es hatte zu tun mit gutem Unterricht, mit guten Pfarrerinnen und Pfarrern. Und einer oder zwei von denen sagten mir, nach dem Abitur, das sollte ich mir doch mal überlegen. Und eigentlich Menschen wie ich sollten Pfarrer werden und die Kirche würde mich brauchen. Das haben die mir direkt zugesagt. Also insofern bekam ich einen Ruf. Den habe ich noch nicht so direkt als den Ruf des Herrn verstanden, sondern eher als etwas, was mich ins Nachdenken brachte, weil mir zwei sehr vertraute und zwei sehr verbundene Menschen sagten, mach das. Und dann habe ich gedacht, guck dir das mal an. Und dann ist mein Gemeindepfarrer Hajo Barkenings mit mir nach Wuppertal gefahren. Und wir haben uns die kirchliche Hochschule angeguckt. Denn wenn ich Theologie studieren wollte, war ganz klar, ich musste dann noch Griechisch lernen und Hebräisch lernen. Also das wollte ich mir mal alles angucken. Und dann habe ich mich eingeschrieben.
Aber es kam nicht aus der Familie heraus, sagen Sie. Es gibt sogar die Erzählung, was ich gelesen habe, dass Ihre Eltern sich einmal dafür einsetzen wollten, dass Sie in der Grundschule nicht am Religionsunterricht
teilnehmen. Ja, die haben sich nicht dafür eingesetzt, die sind zu Lehrer hingegangen und haben gesagt, unser Junge nimmt nicht am Religionsunterricht teil. Mhm. Das war ganz klar. Nur unter den damaligen Bedingungen, das war 1954, da hieß das, setz dich hinten in der Ecke und lies ein Buch.
Ach so, Sie haben da noch tatsächlich nicht teilnehmen dürfen?
Nö. Ich habe mich in die Ecke gesetzt und ein Buch gelesen. Aber ich habe natürlich gehört, was im Unterricht passierte, weil ich ja nicht jenseits des Klassenzimmers war. Ich war im Klassenzimmer und hörte das alles. Und dann haben mich die Geschichten angesprochen. Das waren biblische Geschichten, die mich angesprochen haben. Die fand ich spannend. Es war sicher nicht reflektiert, aber ich merkte, das könnte was mit deinem Leben zu tun haben. Und habe mich dann nachher sogar am Unterricht beteiligt. Und das hat die Lehrerin auch gemacht.
Aber es erschien dann nie auf dem Zeugnis.
Natürlich nicht.
Und wie haben Ihre Eltern dann reagiert, als Sie sagten, ich werde Pfarrer?
Ja, die waren wenig begeistert. Also meine Mutter war richtig sauer, weil sie sich schon vorstellte, dass ich Arzt werde. Und das war ja so ein Traumberuf. Mein Vater ist ein sehr toleranter Mensch. Aber als ich etwa zum Studium ging, hat er das mit dem Satz kommentiert, es sei nun schade, dass ich auch das Volk betrügen würde, aber er hat mich weiter unterstützt. Er war auch ein sehr liebevoller und toleranter Mensch. Inhaltlich getragen hat er das so nicht. Also mein Vater hat eigentlich einen inhaltlich guten Zugang zu dem Ganzen nie gefunden, sondern für den war die Möglichkeit, dass er sagte, na gut, im Dritten Reich saßen eure Leute im KZ, meine Leute saßen im KZ, irgendwo haben wir was Verbindendes.
Sie wurden dann Gemeindepfarrer in Rheinhausen, nahe Ihrer Heimat. Da haben Sie sich stark eingesetzt, Sie sagten es eben schon mal, für die Erhaltung der Arbeitsplätze in der Kohle- und Stahlindustrie. Das lag Ihnen besonders am Herzen, haben Sie gesagt. Kam dann doch die Prägung des Vaters durch?
Na klar, ja. Wir in so einer Siedlung groß geworden, ja. Wie damals bei Krupp in Rheinhausen. Also das kannte ich alles.
Er war Hochofenarbeiter in Duisburg.
Mein Vater war Hochofenarbeiter, genau. Und das, was da gesprochen wurde, wie gesagt, das war mir vertraut. Das kannte ich, damit konnte ich umgehen, ich konnte von daher auch mit den Leuten reden. Ich war genau richtig da und die merkten das auch. dass ich wusste, wie ihr Alltag aussieht und dass ich wusste, was auf so einem Hüttenwerk abgeht. Das war ganz klar. Und insofern, ja, ich würde immer sagen, der liebe Gott hat mich geführt. Der hat mich dahin geführt, wo ich auch als Pfarrer wirklich gut arbeiten konnte.
Das heißt, Sie haben gesagt, zunächst war es ein Ruf von außen, aber irgendwann haben Sie gemerkt, es war dann doch auch ein Ruf, ja, der von Gott kam. Ja.
Also man kann nicht Pfarrer sein, ohne sich nicht dessen ganz gewiss zu sein, auch Gottes Wort zu verkündigen, weil er will, dass ich es verkündige. Und ich habe das dann auch als einen Ruf verstanden in einen Dienst, zu dem mich Gott auch gerufen hat.
Als EKD-Ratsvorsitzender haben Sie mal gesagt, dass das eigentlich Ihr Thema auch ist, jetzt eben auf die Arbeitsplätze, Sozial- und Wirtschaftsethik. Wie sehen Sie denn diesbezüglich aus Ihrem Thema heraus nun die Euro-Krise? Haben Sie da konkrete Befürchtungen oder wie würden Sie nun handeln?
Ja, die Euro-Krise sorgt schon für große Befürchtungen, die ich habe. Aber ich will vielleicht eins nochmal vorweg sagen. Das erste Thema ist das Glaubensthema. Die Frage unserer sozialen Verantwortlichkeit, die Frage von einem friedlichen, vereinigten Europa, die Frage des gemeinsamen Euro, das sind alles Fragen, die sind abgeleitet, die sind ganz wichtig und brennen mir auf der Seele und halte ich auch für wichtig. Aber das erste Thema ist wirklich unser Glaubensthema. So, jetzt zu Europa. Das eine ist, der christliche Glaube war immer europäisch und hat nie an den Grenzen Halt gemacht. Also Europa war immer ein Glaubensprojekt und es ging ja noch darüber hinaus. Das zweite ist, Europa ist ein grandioses Friedensprojekt. Wir können uns überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es Kriege zwischen Deutschland und Frankreich geben kann. Aber so lange ist das noch nicht her, dass die der Erzfeind waren. Wir müssen alles tun, dass dieses Friedensprojekt erhalten bleibt. Das dritte ist, Europa muss auch ein Sozialraum werden, in dem wir Verantwortung füreinander übernehmen, in dem wir solidarisch miteinander leben. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in kurzfristigem Egoismus wieder auseinanderfallen. Der wirkt sich auch für uns am Ende negativ aus. Soll doch kein Mensch glauben, dass es uns besser ginge, wenn wir die D-Mark wieder hätten. Soll doch keiner glauben, dass wir unseren Wohlstand bewahren könnten, wenn wir nicht als Europäer, als europäische Nationen auch Gemeinsamkeit fördern und stärken. Es täte uns nicht gut, wenn wir den Euro verlieren würden. Es täte uns nicht gut, wenn wir nicht auch bereit wären, gemeinsam auch materielle Verantwortung zu übernehmen. Es täte uns nicht gut. Das Thema bleibt, Verantwortung und Solidarität gehören zusammen. Ohne eine gemeinsame Wirtschafts- und Fiskalpolitik kann es wirklich keinen Euro geben. Und ohne die Bereitschaft, auch eine solche Autorität zu akzeptieren, kann es auch keine Solidarität geben. Solidarität ist keine Einbahnstraße, sondern ist ein Hin und Her, ein Geben und ein Nehmen und auch ein Abtreten von Verantwortlichkeiten. Ich hoffe nur, dass wir diese Entwicklung, gezwungenermaßen geradezu durch die Euro-Krise, dass wir diese Entwicklung nun kräftig voranbringen können, dass Europa auch ein soziales Europa wird und dass auch wir größere politische Gemeinsamkeiten erreichen. Und hier ist das, was das Bundesverfassungsgericht im Augenblick bearbeitet, in der Tat der entscheidende Punkt. Europa muss demokratischer werden und es muss sozialer werden. Beides. Und wir haben jetzt hoffentlich genügend Druck im Kessel, dass das auch vorankommt.
Erstes Thema, Glaubensthema, haben Sie eben nochmal betont. Weiterschauen in Ihrer Biografie. Nach der Zeit als Gemeindepfarrer wurden Sie Diakoniepfarrer. Sie sagen heute, dass das eine ganz wichtige Zeit war, wegen Ihres ersten Themas, weil es da konkret darum ging, die Liebe Gottes zu vermitteln, so haben Sie es mal gesagt. Ja. Wie macht man das?
Die Liebe Gottes muss auch erfahren werden können. Und wir reden explizit von unserem Glauben, wir reden aber auch implizit von unserem Glauben. Es gibt Situationen, da müssen Sie einfach helfen. Da müssen Menschen die Liebe Gottes unmittelbar erfahren. Und da kann man nicht erst kommen und ihnen das erklären, sondern da müssen sie es unmittelbar erfahren. Alles andere wäre ja furchtbar. Aber so geht es. Und wenn Menschen mich dann fragen, warum engagierst du dich? Weshalb ist es dir wichtig, dass Menschen aus armen Familien trotzdem eine Chance haben auf eine gute Bildung und darin gefördert werden? Weshalb ist es dir wichtig, dass wir die Grenzen zwischen den Nationen und Völkern überwinden und dass Handel und Wirtschaft nicht so eine Form von kalter Krieg ist, sondern ein gemeinsames Bemühen zum Wohle aller? Weshalb ist dir das alles wichtig? Dann kann ich das gut erklären. Das hat nämlich mit meinem Glauben zu tun, dass alle Menschen Gottes geliebte Geschöpfe sind. Dass Gott uns Hinweise gibt dafür, wie wir in Frieden miteinander leben. Und dass Voraussetzung dafür Gerechtigkeit ist, aber auch Liebe und Barmherzigkeit. Das gehört alles hinzu. Und dass ich mir deshalb immer klar bin, ich habe mich nicht selber gemacht. Dass ich etwas erreichen konnte, war auch ein Geschenk. Dass ich in Deutschland geboren wurde und nicht unter kriegerischen Bedingungen in Afrika. Das ist ein Geschenk. Und es gilt in unserem Leben deutlich zu machen, dass dieses Geschenk eine Aufgabe für uns ist, die sich für alle Menschen und für die gesamte Schöpfung auswirken soll und dass das kein Privileg ist, das ich nur für mich selbst und für mich alleine in Anspruch nehmen kann. So würde ich das erklären.
Vor mittlerweile über 7 Jahren haben Sie einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Ihre Tochter Maike, jüngste Tochter, ist mit gerade einmal 22 Jahren an Leukämie verstorben damals. Haben die Erfahrungen, die Sie damals gemacht haben, Ihren Glauben, gerade auch der Glaube an die Liebe Gottes, verändert?
Ja. Also für meine Frau und für mich stand nie außer Frage, dass es Gott gibt. Aber dass er uns mit diesem rätselhaften Weg durch die Zeit führt, das bleibt als Frage. Ich kann das bis heute nicht erklären, warum das so ist. Gerade wenn ich an einen Gott glaube, der auch wirkmächtig ist, der jetzt keine schöne Idee ist oder ein philosophisches Projekt, sondern dass das einer ist, der ein lebendiger Gott ist, ein Gegenüber und einer, der auch Einfluss nehmen kann auf das Leben der Menschen und der Gesellschaften. Gerade wenn ich das glaube, ist das zutiefst verstörend, dass das mit Maike so gelaufen ist. Andererseits, hier heißt es auch, sich ihm anzuvertrauen, aber das Fragen nicht aufgeben. Und ich werde ja mal mich einigen peinlichen Fragen aussetzen müssen, wenn ich vor ihm Rechenschaft geben muss für mein Leben. Aber ich werde dann auch doch in aller gebotenen Demut nachfragen, warum das so war.
Haben Sie eine Vorstellung davon, wie das aussehen könnte, dieses Nachfragen?
Nee. Das muss sich ergeben, wenn ich einmal vor ihm stehe, nach meinem Tod. Wir leben jetzt vor der Todesgrenze. Und alle Vorstellungen und Bilder, die wir haben, sind Bilder dieser Welt. Also das weiß ich nicht.
Sie haben gesagt, Sie haben den Glauben nicht in Frage gestellt, aber Sie haben ein Buch geschrieben mit Ihrer Frau und über den Kampf Ihrer Tochter und das Ringen in Ihrem Glauben damals. Und darin hat Ihre Frau geschrieben, ich habe irgendwann aufgehört, um das Wunder zu beten, das meine Tochter gebraucht hätte. Nicht, weil ich daran zweifelte, dass Gott diese Wunder tun könnte, sondern weil ich daran zweifelte, dass Gott diese Wunder tun wollte. Da zeigt sich ja, der Glaube ist nicht verloren gegangen, aber doch vielleicht die Vorstellung vom lieben, guten Gott. Ist in so einer Situation dann die Anklage ein Weg?
Ja klar. Die Klage ist ein Weg, die Anklage ist ein Weg, das Ringen mit Gott ist ein Weg. Ist ja auch alles biblisch gut bezeugt. Wir sind ja nicht die Ersten, denen es so gegangen ist. Sondern es gab immer wieder Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben. Und diese Menschen haben das ja auch aufgeschrieben. Das ist ja auch in der Bibel niedergelegt. Ja, das ist die Form. Und auch die Form des Protestes. Das ist alles legitim und richtig.
Aber welche Erfahrung haben Sie gemacht, dass Sie sagen konnten, Sie halten doch am Gottesglauben fest? Es war ja wie die Situation, dass Ihre Tochter krank war, zweimal als geheilt galt. Und doch wieder krank wurde. Wie kann man in dieser Ohnmacht dann noch an Gott festhalten?
Das ist in der Tat eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die furchtbar ist. Für Maike war das so, für uns auch. Es ging nur mit einer Erfahrung, oder es hat zu tun, ich will das nicht zu spitz sagen, es hat aber mit einer Erfahrung zu tun. Wir haben unsere Tochter begleitet, als sie starb. Da waren wir dabei. Wir haben sie gehalten. Und da konnten wir eigentlich gar nichts mehr halten. Uns ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. So eine Erfahrung, das Sterben der eigenen Tochter zu begleiten, die man in Worten kaum aussprechen kann. Eine unglaubliche Erfahrung. Und wir haben dabei gespürt, dass wir gehalten wurden. Wir konnten Maike in unseren Händen halten, weil wir gehalten wurden. Und ich möchte das so sagen, das war für mich die Erfahrung, dass Gott an unserer Seite war in dieser schrecklichen Situation, die man eigentlich gar nicht aushalten kann. Aber weil er uns begleitet und gehalten hat, konnten wir sie aushalten. Und konnten wir dann Maike halten, auch wenn wir sie nicht mehr im Leben halten konnten, aber wir konnten sie halten und begleiten.
Hat sich über diese Begleitung im Sterben Ihrer Tochter Ihr Bild vom Tod und vom Sterben verändert?
Ja, mit dem Sterben und dem Tod habe ich mich früher ja auch intensiv immer auseinandergesetzt. Ich war ja lange genug Gemeindepfarrer und habe sehr viele Menschen beerdigt. Ich habe auch Jugendliche beerdigt. Ich habe auch Kinder beerdigt. Das heißt, mit diesen Fragen habe ich mich schon immer auseinandergesetzt. Insofern waren das intellektuell keine neuen Erfahrungen, aber existenziell waren es neue Erfahrungen. Und ich kann heute sagen, diese existenziellen neuen Erfahrungen haben das, was ich intellektuell und als Pfarrer und als Seelsorger gemacht habe, haben das nochmal bestätigt und dem eine neue Tiefe und eine neue Festigkeit gegeben.
Der Kampf gegen Leukämie ist ja auch ein sehr schmerzhafter und von Qualen begleiteter Weg. Denken Sie mit diesen Erfahrungen darüber heute auch gerade in der Debatte, die ja jetzt wieder ganz aktuell ist, was Sterbehilfe betrifft, da anders als vorher oder welche
Gedanken? Ob ich anders denke, weiß ich jetzt gar nicht, weil meine Position dazu haben sich so sehr nicht verändert. Ich will keine aktive Sterbehilfe. Ich möchte, dass wir das Leben Gott anvertrauen. Ich möchte aber auch, dass dies ein Bereich ist, der geschützt bleibt und der von der Liebe getragen werden soll. Ich will da gar nicht so viele rechtliche Regelungen dran haben. Es muss nur klar sein, keine gewerbliche Sterbehilfe und in Liebe die Menschen begleiten bis zu ihrem Tod, die wir begleiten wollen.
Sie haben noch zwei weitere ältere Töchter. Welche Rolle spielt die Familie für Sie?
Gott, primär. Wie hoffentlich auch für viele andere Menschen. Weil die Familie ist der Wurzelgrund unseres Lebens. Ohne Familie kein Leben, ohne Generationen keine Weitergabe von Leben. Also die Familie ist die grundlegende Basis für unser Leben. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wir haben eine gute, vertrauensvolle, sehr enge Beziehung zu unseren Töchtern, Schwiegersohn, Enkelkinder. Es ist schon ein Stückchen nach wie vor der Wurzelgrund, aus dem auch mein Leben immer wieder neu erwächst.
Aber Sie haben zwei Posten, die Ihnen viel Zeit abverlangen. Die Dame im Empfang sagte mir eben, die EKD und das Landeskirchenamt zerren an Ihnen und würden Sie am liebsten teilen. Kämpft man da um Freiräume noch für die Familie? Wie machen Sie das?
Ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Da ist es ein Glück, dass es Zeiten gibt, in denen ich in Berlin bin. Meine älteste Tochter mit ihrer Familie lebt in Berlin, sodass ich ab und zu mal hingehen kann. Und es sind Zeiten gemeinsamen Feierns, gemeinsame Urlaube. Ich habe gerade einen sehr schönen Urlaub mit Kindern und Enkelkindern hinter mir. Es sind Feste und Feiern wie Weihnachten oder Geburtstage, dass wir einfach die familienbezogenen Möglichkeiten, dass wir die dann auch nutzen und nicht anders planen.
Jetzt feiern Sie Ihren 65. Geburtstag. Was möchten Sie noch unbedingt erreichen oder auch sehen? Beruflich, aber auch privat.
Ich möchte, dass meine Kinder glücklich sind und dass ich meine Enkelkinder aufwachsen sehe und sehe, was aus ihnen wird. Und ich möchte noch ganz viele Jahre mit meiner Frau, dieser wunderbaren Ehe und Liebe, zusammenbleiben. Und das kann man gar nicht richtig erreichen, das muss man sich auch schenken lassen. Aber man kann einen Beitrag dazu leisten und den will ich leisten. Was unsere Kirche angeht, so hoffe ich zu erleben, dass wir in ökumenischer Gemeinschaft weiter zusammenwachsen und dass wir auch Formen gemeinsamen ökumenischen Lebens neu entwickeln können. Ich möchte innerhalb der EKD erreichen, dass unsere unterschiedlichen Prägungen nach Lutheranern, Reformierten und Unierten überführt werden, auch in mehr und stärkeres gemeinsames kirchliches Leben als Evangelische. Und ich hoffe, dass ich dazu bis 2015 auch noch einen guten Beitrag leisten kann.
Präses Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Sie sind sehr froh, dass das zu Ihrem Geburtstag hin möglich war. Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Begleitung und für Ihre Anteilnahme. Ich kann nur sagen, dass der Kontakt mit dem Domradio für mich eine Quelle von Freude, von Anregung, von Ermutigung ist. Herzlichen Dank dafür.